Leuten, dass sie da sind. Wir fangen an mit Sylvain Bourdin. Und sie spricht über das unvordenkliche Denken, das unmögliche Ethos des Denkens bei Heidegger und Gellin.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie zu meinem Vortrag gekommen sind. Nee, ich brauche eigentlich nicht. Der Ausgangspunkt meines Vortrags bildet die These, dass Heidegger ab den 30er und insbesondere den 40er Jahren sich darum bemüht, auf jegliche transzendentale Dimension des Denkens zu verzichten, um eine neue Konzeption des Bezugs zwischen dem Menschen und dem, was ist, zu entwickeln. In dieser Wende seines Denkens spielt meines Erachtens seine Schelling-Lektüre eine entscheidende Rolle. Im Anschluss daran lässt sich aufweisen, dass diese Suche nach einer angemessenen und geeigneten Haltung des Menschen zur Welt, das heißt nach einem fundamentalen, nicht preskriptiven Ethos, eine grundlegende Konvergenz zwischen Heideggers und Schellings Denken konstituiert. Und zwar in einer systematischen Hinsicht jenseits der rezeptionstheoretischen Perspektive. Dieses Ethos repräsentiert für beide nichts anderes als die Aufgabe der Philosophie. Zunächst möchte ich kurz darlegen, warum besonders für Heidegger, aber auch für den mittleren und späten Schelling ein transzendentales Denken nicht mehr möglich ist. Beide Philosophen machen uns darauf aufmerksam, dass wir uns immer schon in einer besonderen hermeneutischen Konstellation befinden, die wir weder gewollt noch gewählt haben. Durch unsere Existenz sind wir in ein Geschehen involviert, das uns vorhergeht und dennoch gleichzeitig in Anspruch nimmt. Gerade dieses Ereignis nach Heideggers Terminologie oder die wahre Tatsache, um Schellings Begriff wieder aufzunehmen, gilt es zu denken bzw. zu bedenken, obwohl das Denken gleichsam immer zu spät kommt. Das Denken kann sich also nicht mehr anlassen, ein System der Welt zu errichten, das unseren Zugang zur Welt bedingen würde. Wenn man die Phänomenalität denken will, das heißt das, was sich zeigt, was erscheint, muss man jede Konzeption von Möglichkeitsbedingungen aufgeben. Die Phänomenalität ergibt sich aus einem Wechselspiel zwischen mehreren Dimensionen, die sich nicht bloß auf das Denken oder das Subjekt einerseits und die Welt oder das Objekt andererseits reduzieren, sondern die ein komplexes Netz von Faktoren und Akteuren ergeben. Schelling und Heidegger legen dabei den Akzent auf die Geschichtlichkeit. Alles, was sich uns zeigt, manifestiert oder offenbart, wird uns in einem zeit- und raumgebundenen Kontext zugänglich und erscheint uns in einem sich wandelnden Licht, so dass wir den Anspruch auf Universalität und Absolutheit unseres Denkens aufgeben müssen. Der Ursprung des Denkens ist weder als die Handlung eines sich selbst setzenden Ich, noch als die Konstitutionsleistung des Bewusstseins eines Subjektes zu fassen, sondern als ein Geschehen, das in einem gewissen Kontext gleich ursprünglich verschiedene Dimensionen miteinander ins Spiel bringt und aus dem erst sich ein bestimmter Sinn von Sein herauskristallisiert. Deswegen handelt es sich bei diesem Geschehen keineswegs um eine einseitige, transzendentale Ermöglichung von Phänomenen, die von außen bewirkt würden. Die sich ereignende Phänomenalität ist selbst das Mögliche ohne vorgegebene Bedingungen. Die Phänomenalität geschieht also immer als die Dynamik einer Erzitterung, einer Schwingung zwischen diesen vielfältigen Dimensionen. Demnach beruht sie auf einer grundsätzlichen Unvordenklichkeit, das heißt einer Unverfügbarkeit und Unhintergehbarkeit, die sich wesensgemäß unserem Denken immer entzieht. Bei Heidegger kann die Unvordenklichkeit mit seinem späten Konzept der Lichtung in Zusammenhang gebracht werden. Die Lichtung lässt sich als der unscheinbare Raum, als, Zitat, das freie Offene beschreiben, das jedem Phänomen und jedem Denken die Möglichkeit seines Erscheinens gewährt. Obwohl die Lichtung, Zitat, das Element, in dem es Sein, sowohl wie Denken und ihre Zusammengehörigkeit es gibt, ist sie in der Geschichte der abendländischen Philosophie, das heißt in der Metaphysik, als das Ungedachte verdrängt und vergessen worden. Die Idee einer unverfügbaren Lichtung markiert demnach nach Heidegger das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens, da es nun darum geht, ihrer Abgründigkeit in unserem Denken gerecht zu werden. Schelling seinerseits erwähnt ein unvordenkliches Sein, das das reine Existieren benennen soll und das zu einer Unterscheidung zwischen zwei Teilen der Philosophie, einer negativen, rein rationalen Philosophie und einer positiven, geschichtlichen Philosophie führt. Erst die geschichtliche Philosophie, das heißt die positive Philosophie, ist imstande, die Präsenz dieses Unvordenklichen in jedem Geschehen durchscheinen zu lassen und ihr somit Rechnung zu tragen. Dagegen vermag die rein rationale negative Philosophie selbst ihre eigene unvordenkliche Existenz, die, Zitat Schelling, so früh wir kommen, schon da ist, nicht zu erfassen, da das Unvordenkliche sich nicht begrifflich logisch beweisen lässt. Schelling weist folglich der positiven Philosophie die Aufgabe zu, sich auf diese ursprüngliche Unverfügbarkeit zu besinnen. Kurz zusammengefasst, jedem Phänomen wohnt ein konstitutiver Entzug und eine irreduzible Verborgenheit inne, und gerade dieser Entzug und diese Verborgenheit gewähren, nicht bedingen, die Möglichkeit des Erscheinens, das heißt die Phänomenalität. In diesem Geschehen der Phänomenalität spielt der Mensch eine wichtige, jedoch nicht transzendentale Rolle. Als das einzige denkende Seiende kann er und darf er sich in der Welt nicht so verhalten, als würde ihn das Geschehen der Welt gar nicht angehen. Diese besondere Beziehung zwischen dem Menschen und dem Seienden ist das genuine Kennzeichen für die menschliche Existenz, insofern diese sich gerade in der Spannung zwischen irreduzibler Faktizität und höchster Freiheit entfaltet. Einerseits ist nämlich der Mensch das einzige Seiende, das es vermag, Zitat Heidegger, das Wunder aller Wunder, das Seiendes ist, zu verstehen. In diesem Vermögen zu denken besteht seine größte Freiheit, weil es ihm die Möglichkeit gibt, eine ihm eigene Rolle in dieser Sinnkonstellation zu spielen, ohne bloß auf seine eigenen Grundbedürfnisse und Triebe angewiesen zu bleiben. Andererseits kann er über seine Existenz nicht verfügen. Er ist immer in einer bestimmten Welt geworfen und muss permanent gegen seine eigene Faktizität und Endlichkeit stoßen. Es kommt uns als Menschen zu, in unserem Denken einen Raum für das Unverfügbare, das Verschlossene, den nie aufgehenden Rest, um Schellings Ausdruck wieder aufzunehmen, freizulassen. Diese Haltung des Denkens macht gerade ein fundamentales Ethos aus. Dabei geht es aber um keine Moral oder Ethik als Disziplin, die sich an festgesetzten Normen, Prinzipien und Regeln orientieren würde. Denn dieses Ethos versucht, der Singularität jedes Geschehens gerecht zu werden. Es kann deswegen nicht durch vorausgesetzte Bedingungen erfüllt werden, sondern es lässt sich, so meine These, in Anlehnung an Derridas Quasi-Begriff als ein Ethos des Unmöglichen bezeichnen. Unmöglichen mit einem Bindestrich. Unmöglich in diesem Sinne heißt, dass es um eine radikale Möglichkeit geht, die ihre eigene Unmöglichkeit in sich mit einbezieht und verbindet und von der man nur im Nachhinein sagen kann, ob sie sich ereignet hat oder nicht. Dieses Ethos verlangt zunächst einen Neuanfang des Denkens, der aber nicht als der endgültige Sieg einer Konzeption über alle bisherigen verstanden werden kann, sondern der sich durch einen Gestus der Selbstbescheidung charakterisiert. Heidegger sucht ein anderes Denken, das die Metaphysik bloß verbindet, indem er sie auf sich beruhen lässt und deren Selbstbegründungsanspruch aufgibt. Dieses Denken ist somit, Zitat, geringer als die Philosophie. Und Heidegger erwähnt an vielen Stellen in Anlehnung an Meister Eckhart die Armut dieses Denkens. Schelling seinerseits war der Erste, der in der transzendental-philosophischen Selbstsetzung des Ich die Anmaßung und die Hybris der Aneignungslogik eines in sich selbst eingeschlossenen Wissens denunzierte. Dieses Wissen, das bloß von mir ausgeht, wie Schelling sagt, sah Schelling in seiner paradigmatischen Form bei Fichte, dessen Tathandlung er als das Prinzip des Sündenfalls brandmarkte, weil es ja in seinen Augen bedeutet, dass das Ich sich, Zitat, an die Stelle, da Gott sein sollte, setzt. Dagegen ist bei Schelling die Erfahrung der eigenen Grenze konstitutiv für jede der beiden philosophischen Methoden, aber jeweils auf eine andere Art und Weise. Die negative, rein rationale Philosophie wird mit ihrer eigenen Unzulänglichkeit konfrontiert, wenn die Vernunft entdeckt, dass sie sich selbst nicht gründen kann. In diesem Moment der Krise ist sie, Zitat, wie regungslos, wie erstarrt, quasi atonita, absolut ekstatisch. Sie muss erkennen, dass sie mit ihren Begriffen im Bereich der Potentialität verbleiben muss. Der Vorteil der positiven Philosophie gegenüber der negativen besteht bloß darin, dass sie mit dem unvordenklichen Sein, mit der Existenz selbst, das heißt mit ihrem eigenen Abgrund anfängt, weil sie ihre eigene Kontingenz akzeptiert. Sie vermag es, sich auf der Basis der Unverfügbarkeit ihres eigenen Anfangs zu entwickeln, während die negative Philosophie als eine rein rationale in den Verstrickungen ihres Begründungs- und Selbstermächtigungsanspruchs gefangen bleibt. Darin erweist sich die positive Philosophie als, Zitat Schelling, die eigentlich freie Philosophie, womit deutlich wird, dass die Freiheit, die dem gesuchten Ethos entspricht, in sich diese grundsätzliche Erfahrung von Ohnmacht und Endlichkeit zu übernehmen hat. Freiheit besteht nicht mehr in einer Selbstbehauptung und Autonomie, sondern im Anerkennen der eigenen Machtlosigkeit. Die Philosophie fängt also nicht mit ihrer Selbstsetzung an, sondern mit ihrer Depotenzierung und mit dem Leisten von sich selbst. Dies wird bei Schelling bereits in der Erlanger-Vorlesung aus dem Jahr 1820-21 thematisiert. Zitat, hier gilt es, alles zu lassen. In dieser Selbstaufgegebenheit, das ist auch ein Begriff von Schelling, in dieser Selbstaufgegebenheit soll die Vernunft selbst auf den Begriff Gottes verzichten, weil sie ihn als ihr Prinzip nicht mehr setzen kann. Zitat, wer wahrhaft philosophieren will, muss aller Hoffnung, alles Verlangens, aller Sehnsucht los sein. Er muss nichts wollen, nichts wissen, sich ganz bloß und arm fühlen. Schwer ist dieser Schritt, schwer gleichsam noch vom letzten Ufer zu scheiden. Der Anfang geschieht in der Form eines Abschieds und einer Scheidung von sich selbst. Nur durch einen Sprung, der einen radikalen Bruch, jedoch nicht in der Form einer Selbstüberbietung darstellt, ist der Neuanfang zu erreichen. Das Subjekt des Wissens wird außer sich gesetzt und dadurch von dem verhängnisvollen und tragischen Charakter des Wissenwollens befreit, da, Zitat, der Mensch das, was er will, durch sein Wollen zunichte macht. Nur durch die Bewegung der Ekstase wird die rotatorische Struktur des Wissenwollens als sich selbst wollens durchbrochen und so, Zitat, die Geburtsstunde der Philosophie erreicht. Auch bei Heidegger liegt dem Denken eine konstitutive Dimension des Lassens zugrunde. Ähnlich wie Schelling enthüllt Heidegger die sich widersprechende Struktur des Wollens, des Nichtwollens, das gerade in seiner eigenen Dynamik das Intendierte verfehlt. Das Nichtwollen entspricht, Zitat, einer Absage an das Wollen, die aber nicht willentlich sein darf, da jedes Streben nach einer Verneinung des Wollens unvermeidlich auf das Wollen zurückführt, sondern in der Form eines Lassens erfolgen soll. Dieses Lassen wird dann zu einem, Zitat, Wachbleiben für die Gelassenheit. Durch das Lassen und durch die Gelassenheit wird in beiden Fällen, bei Schelling und bei Heidegger, versucht, einen anderen Zugang zur Welt vorzubereiten, der der Vergegenständigungs- und Aneignungslogik der Moderne entgeht, einer Logik, die in der Machenschaft ihren Höhepunkt erreicht. Die Machenschaft, ein Begriff von Heidegger, bezeichnet nämlich einen Zusammenhang, in dem jeder Gegenstand und jedes Phänomen verfügbar gemacht und schließlich instrumentalisiert werden. Das Lassen ist aber doppelseitig zu verstehen, da es einerseits ein Lassen des bisherigen bedeutet, das heißt den Verzicht auf jeden Herrschafts- und Absolutheitsanspruch unseres Denkens, und andererseits ein Lassen des Kommenden, das heißt eine Offenheit gegenüber dem, was kommt, die keiner Passivität gleichkommt, sondern vielmehr eine Haltung der Vorsicht und der rücksichtsvollen Distanz impliziert. Diese Haltung ist somit einer wesentlichen Gefahr ausgesetzt. In dem Gestus des Lassens nimmt man das Risiko eines möglichen Scheiterns auf sich. Diese Negativität lässt sich nicht dialektisch wieder aufheben, denn sie ist selbst ein Ausdruck der grundsätzlichen Unverfügbarkeit, auf der unsere Existenz beruht. Und sie bedeutet, dass der Mensch in dem Moment, in dem er alles lässt, diese Unverfügbarkeit gerade zulässt. In diesem Sinne wird der Mensch dazu aufgefordert, sich nicht an seine Selbstheit festzuklammern, sondern sich im ekstatischen Außer sich gesetzt werden der Alterität zu öffnen. Insofern lässt sich dieses Ethos auch als ein Ethos der Liebe kennzeichnen, wie ich es nun entwickeln möchte. Bei Schelling kann die Liebe eine Hilfe für den Menschen sein, um in dem unstabilen Zentrum zwischen dem tiefsten Abgrund und dem höchsten Himmel, in das er von Gott erschaffen worden ist, zu leben und seine grundlegende Angst des Lebens zu lassen. Allein durch die Liebe, die zu einer Scheidung von sich führt, kann er das Moment der Selbstaufgegebenheit ausstehen. So wie die Liebe den Vater zur Zeugung des Sohnes und somit zur Selbstoffenbarung bewegte und den Schöpfer zur Erschaffung der Kreatur brachte, so kann der Mensch allein durch die Liebe eine angemessene Existenz führen. So wie Gott sein eigenes Sein suspendierte, um es in der freien Entscheidung zur Schöpfung der Kreatur zu übermitteln, so wird der Mensch dazu aufgerufen, in seinem Leben auf seine zerstörerischen, egoistischen Triebe zu verzichten, seine Selbstheit temporär auszuklammern, um sich dem anderen in der Liebe zu öffnen, um es sein zu lassen, um es zu wollen. Schelling entwickelt nämlich in der Spätphilosophie eine andere Form des Wollens als Gegenfigur zum Sich-Selbst-Wollen. Und zwar geht es um ein Wollen des Anderen für den Anderen, das erst durch eine Selbstaufgegebenheit und eine Selbstgabe des Subjekts erreicht werden kann. Dieses Wollen der Alterität bedeutet gleichzeitig eine Befreiung von sich, eine Befreiung von dem Zwang, sich selbst behaupten zu müssen und eine Öffnung auf das Unbekannte und Unverfügbare des Anderen. Schelling fasst auch das Verhältnis zwischen den Schülern und dem Lehrer als ein Verhältnis der Liebe auf. Das heißt als ein gegenseitiges Brauchen, in dem der Lehrer willentlich und freiwillig auf die Schüler angewiesen bleibt, um überhaupt denken zu können. Durch diese Öffnung gegenüber der Alterität kann vielleicht das Moment der Unverfügbarkeit entstehen, das uns hilft, der Weisheit, dem Ziel der Philosophie nach Schelling anzunähern. Als eine solche Dezentrierung von sich kann die Liebe nur als eine Gabe empfangen werden. Das Gelingen der Liebe ist unvorhersehbar und sie kann auch zu einer Vernichtung von sich selbst und zu einer Verfehlung des anderen führen, wenn sie misslingt. Die Liebe vollzieht sich immer als diese Gratwanderung zwischen einer Selbstgabe, in der das Subjekt sich in der Gabe gleichzeitig wiederfindet, und einem Selbstverlust, in dem das Subjekt nichts mehr geben kann, da es tatsächlich alles verloren hat. Auch bei Heidegger spielt die Liebe eine entscheidende Rolle. Allerdings eher als die zugrunde liegende Dimension des Denkens, quasi als Stimmung oder als Element, denn als eine persönliche Beziehung. In den Feldweggesprächen heißt Denken, Zitat, auf das Offene der Gegenwart sich einlassen. Diese sogenannte Gegenwart, die, Zitat, sich eher zurückzieht, uns entgeht, als dass sie uns entgegenkommt, ist ein anderer Name für die Lichtung, diesen unscheinbaren, unvordenklichen Raum, der alle Unterkunft erst gewährt. Unsere Aufgabe besteht darin, in der Lichtung den rechten Aufenthalt zu finden, um die Dinge in sich beruhen zu lassen. Hier findet eine Umkehrung statt, da der Mensch sich nicht mehr als autonomes Subjekt verhält, um von sich aus Philosophie zu betreiben, sondern sich im Gegenteil als der Empfänger eines Geschehens versteht, das sich in der Lichtung ereignet. Wie es der Weise in dem Feldweggespräch bemerkt, kommt das Wesen des Denkens nicht aus dem Denken her, sondern, Zitat, aus dem anderen seiner selbst. Anders gesagt, aus der Lichtung, die ihm den Sinnzusammenhang liefert, in dem er sich entfalten kann. der rechte Aufenthalt in der Lichtung, das angemessene Wohnen darin, entspricht einer, Zitat, ekstatischen Ausgesetztheit in das Offene. In dieser Existenz sind wir der Alterität ausgeliefert. Wir können uns zu den Seienden verhalten, anstatt in der Insistenz auf das Seiende zu bestehen und zu insistieren. So bewahren wir in uns durch dieses Öffnen für die Alterität die grundsätzliche Beweglichkeit, aufgrund deren die Wandelbarkeit und Flexibilität der Unverborgenheit, die Irreduzibilität des Restes, das heißt die Erzitterung der Lichtung, in unserem Denken empfangen werden kann. Für diese Haltung des Sich-Einlassens auf die Lichtung können wir jedoch nur dankbar sein, da sie eine Gabe ist, für die wir nur wach bleiben können, ohne sie bewirken zu können. Ich zitiere Heidegger: Was wir zu verdanken haben, dies haben wir nicht aus uns. Es ist uns gegeben. Die höchste und eigentlich währende Gabe an uns bleibt jedoch unser Wesen, mit dem wir so begabt sind, dass wir aus dieser Gabe erst die sind, die wir sind. Was jedoch im Sinne dieser Mitgift an uns vergeben ist, ist das Denken. Ende des Zitats. Ja, ganz fertig. Nun, nach Heidegger ereignet sich dieses Danken in der Liebe. Das ist quasi ein Zitat. Er sagt, das Danken ereignet sich in der Liebe. Und ein anderes Zitat: Liebe ist das Seinlassen in dem tieferen Sinn, demgemäß es das Wesen hervorruft. Die Liebe bezeichnet für Heidegger, genauso wie für Schelling, eine Öffnung zur Alterität, ein Seinlassen des Anderen, ein ekstatisches Wohnen in der Lichtung und das heißt gerade das Verhältnis, das einen Raum für das Unverfügbare, Entzogene, Verborgene frei lässt, um sich für die Wahrheit des Seins, das heißt die Beweglichkeit der Lichtung, zu öffnen. Zitat: Die Liebe ist der anfängliche Bezug zur Wahrheit des Seins. Für Heidegger ist Denken, Zitat, in sich ein Lieben. Die Liebe bezeichnet für ihn das Milieu, in dem der Mensch in der Nähe des Seins, und das heißt in einem rechten Verhältnis zu den Dingen und zu den anderen Menschen, existieren kann. Im Element der Liebe wohnend, vermag erst der Mensch zu denken, das heißt den Sachen das Wesen zu schenken und die Lichtungsvergessenheit zu verwirklichen. Daraus kann eine neue Konstellation der Welt entstehen, die meines Erachtens dem Motiv des Gefährts entspricht. Das Gefährt ist nämlich eine in sich bewegliche und freie Konfiguration, in der die Bezüge zwischen den vier Dimensionen wie in einem Spiegelspiel permanent wandelnd und offen werden. Diese vier Dimensionen brauchen und binden sich gegenseitig, aber gerade in diesem Zusammengehören verhalten sie sich in Freiheit zueinander, weil sie sich einander mögen, wie Heidegger sagt. Das Gefährt nennt somit eine Konfiguration der Innigkeit, die, Zitat, kein Verschmelzen und Verlöschen der Unterscheidungen, Ende des Zitats, ist, sondern eine Mitte, in der der engste Nähe zum anderen eine wesentliche Ferne innewohnt. Anders gesagt, das Gefährt ist eine Konstellation der Liebe. Heidegger sah in der Liebe eine Möglichkeit des rechten Aufenthalts des Menschen auf der Erde. Und er schreibt, nochmal ein Zitat, diese Liebe zu stiften, die das Wesenhafte sein lässt, diese Liebe zu stiften, zu gründen und zu schenken, übersteigt alle Leistung der Wissenschaft und alle Tat. Ende des Zitats. Vielleicht konnten diese Überlegungen durchklingen lassen, inwiefern das Ethos der Liebe als ein Ethos des Unmöglichen konzipiert werden kann, das somit weitergeht als jede transzendentale Konzeption, die im Bereich der Möglichmachung verbleibt. Dieses Ethos ist nämlich unvorhersehbar, nicht intentional, orientiert sich an keinem Horizont. Es wird erst im Nachhinein und nur dadurch möglich, dass es seine eigene Unmöglichkeit in sich verbindet. Das Ethos der Liebe entspricht einer radikalen Offenheit, in der das einzige Maß der Mitte das Maßlose ist wobei dieses immer in das Maßlose der Irre umsteigen kann. Dieses Unmögliche verweist auf diese heikle Gratwanderung zwischen der höchsten Freiheit und der fatalsten Bindung, diese Gratwanderung, die, wenn sie sich vielleicht ereignet, ein gewandeltes Verhältnis des Menschen zur Welt eröffnet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.